Deutschlandfunk, das war der Tag.
Das Journal vor Mitternacht heute mit Bettina Kleiner, Mikrofon. Schönen guten Abend. Es waren die ganz großen Themen heute im Deutschen Bundestag, die für einen Schlagabtausch auf mehreren Ebenen sorgten zwischen Regierung und Opposition. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine war eines davon.
Wenn gefragt wird, werden wir auch mit dem russischen Präsidenten sprechen, wir sagen ja, auch das ist der Fall, weil wir klare Prinzipien haben. Und diese Prinzipien lauten, es wird niemals Entscheidungen geben über die Köpfe der Ukraine hinweg und niemals ohne Abstimmung mit unseren engsten Partnern.
Herr Bundeskanzler, es wird Zeit, dass Sie, es wird auch Zeit, dass wir unsere Angst überwinden vor Putin, um die Grausamkeiten in der Ukraine jetzt wirklich gemeinsam zu beenden.
Bundeskanzler Scholz und danach Oppositionsführer Merz von der Union hörten wir da. Anlass war die Regierungserklärung vom Kanzler vor dem morgigen Europäischen Rat in Brüssel. Ein Thema, das dort für viel Diskussionen sorgen wird, sprach Olaf Scholz jedoch überhaupt nicht an, die Asyl- und Migrationspolitik. Dabei gab es heute noch einen weiteren Anlass. Das erste Asylzentrum eines EU-Landes außerhalb der EU nahm erstmals Migranten auf in Albanien. Können solche Aufnahmezentren wie das von Italien errichtete ein Vorbild für andere Staaten sein? Dazu gleich ein Interview mit dem Migrationsforscher David Kipp. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird morgen ebenfalls beim EU-Gipfel erwartet. Heute hat er im Parlament in Kiew den von ihm so bezeichneten Siegesplan vorgestellt. Auch dazu mehr. Und wir berichten über Fußball, der nach Hause kommt, wie die britische Sun heute auf Deutsch titelte. Thomas Tuchel, zuletzt Trainer bei Bayern München, wird neuer englischer Nationaltrainer. Gegen Ende der Sendung, wie gewohnt, ein Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Zunächst schauen wir noch auf eine Nachricht des heutigen Tages, die viele gesetzlich Versicherte betreffen wird. Die Krankenkassenbeiträge sollen deutlich steigen. Das haben die Experten des Schätzerkreises prognostiziert. Gesundheitsminister Lauterbach sprach am Nachmittag von einem historischen Anstieg. Volker Finthammer mit den Einzelheiten.
Der GKV-Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hatte bereits Anfang Oktober auf die wachsenden Finanzprobleme der Krankenversicherung hingewiesen und gerade mit Blick auf die geplante Krankenhausreform ein stärkeres finanzielles Engagement des Bundes eingefordert. Da war bereits im Vorfeld der Tagung des Schätzerkreises die Rede von möglichen 0,8 Prozentpunkten, die als Beitragsanhebung fällig werden könnten. Genau diese Steigerung hat der Schätzerkreis dem Experten des Bundesministeriums für Gesundheit, des Bundesamts für Soziale Sicherung und des GKV-Spitzenverbandes angehören, nach einer fast zwei Tage andauernden Sitzung heute bestätigt.
Im nächsten Jahr werden die Beitragssätze in der Krankenversicherung um 0,8 Beitragssatzpunkte steigen. Das bedeutet 0,4 Prozent für die Arbeitnehmer. Das ist ein sehr starker Beitragssatzanstieg. Da geht zum einen darauf zurück, dass wir Inflation und höhere Löhne gehabt haben. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Es gehört zur Wahrheit dazu, dass unser System sehr ineffizient ist. Das teuerste Gesundheitssystem in Europa,
erklärte Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Damit aber steigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag, den Arbeitgeber und Versicherte zu gleichen Teilen zu zahlen haben, auf 2,5 Prozent. Aber der Hinweis Zusatzbeitrag verrät bereits, dass dieser Beitrag auf den weiterhin bei 14,6 Prozent festgelegten allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenkasse dazukommt. Der Zusatzbeitrag sollte eigentlich einmal ein Wettbewerbsinstrument für die Kassen untereinander sein, um deren Finanzbedarf, der über die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds hinausgeht, zu decken. Die Spannbreite der einzelnen Kassen liegt heute bereits zwischen 0,9 und knapp 3,3 Prozent. Einzelne Krankenkassen dürften somit die Marke von 18 Prozent überschreiten, zumal die jeweils interne Bilanz in der heute genannten Steigerungsrate noch nicht enthalten ist. Die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes Doris Pfeiffer spricht von einem drastischen Erhöhungsdruck. Bei den meisten Krankenkassen stünden auch keine Reserven mehr zur Verfügung, um Beitragssteigerungen im nächsten Jahr abzumildern, sagte sie. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, bezeichnet den drohenden Anstieg des Zusatzbeitrags als ein Desaster. Zudem treffe es eine Mehrheit der Menschen unverhältnismäßig hart, dass die Finanzierungsprobleme der Krankenversicherung allein auf Kosten der Versicherten ausgetragen würden. Kassen und Sozialverbände hatten ein stärkeres Engagement des Bundes verlangt, etwa in der Übernahme der Versicherungskosten für die Bezieher von Bürgergeld.
Informationen aus Berlin von Volker Finthammer. Wirtschaftliche Themen rückte heute jedenfalls auch Bundeskanzler Scholz in den Fokus in einer Regierungserklärung, die eigentlich dem morgigen EU-Gipfel gewidmet war. Dagmar Pepping fasst die Debatte im Bundestag zusammen.
Olaf Scholz hatte sich für seine Regierungserklärung klar etwas vorgenommen.
Deshalb hier ein paar klare Aussagen. Und deshalb muss es eine große Klarheit geben. Und deshalb will ich ganz klar sagen.
Beispielsweise, dass die Politik um jeden Industriearbeitsplatz in Europa und Deutschland kämpfen müsse. Nötig sei eine neue industriepolitische Offensive, so Scholz. Und deshalb werde er noch in diesem Monat Unternehmensvertreter, Gewerkschaften und Verbände zu einem Gipfel einladen.
Und das, was dabei rauskommt, werde ich diesem Parlament vorschlagen, auch auf den Weg zu bringen, damit es vorangeht in Deutschland.
Unterhaken statt nörgeln lautete die Botschaft des Kanzlers in Richtung von Oppositionsführer Friedrich Merz.
Respekt vor denen, die arbeiten, heißt übrigens nicht, dass man sie alle jeden Morgen einmal als faul beschimpft, wie das in der Union offenbar Mode geworden ist. Herr Merz kann gar nicht aus dem Bett steigen, ohne einmal zu sagen, hier wird zu wenig gearbeitet.
Während sich Merz betont lässig in seinem Stuhl zurücklehnte, bekam der kämpferische Klarheitskanzler während seiner 30 Minuten am Rednerpult zunehmend rote Ohren. Klare Aussagen auch zu den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten. Neben der Wettbewerbsfähigkeit Europas und der Migration ebenfalls wichtige Themen beim EU-Gipfel. Israel müsse in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Deshalb liefere Deutschland Waffen und Rüstungsgüter. Unterstützung auch für die Ukraine, die auf den dritten Kriegswinter zugeht.
Diese Zeitenwende braucht eine klare, feste Antwort. Wir unterstützen die Ukraine und werden das so lange tun, wie das notwendig ist.
Darüber wird der Kanzler am Freitag auch mit US-Präsident Joe Biden sprechen, wenn der nach Berlin kommt. Ein Gespräch mit Wladimir Putin über eine gerechte Friedenslösung, dazu sei er ebenfalls bereit. Wir müssen mehr tun, drängte Friedrich Merz den Kanzler.
Sie sind auch persönlich mit Ihrer Haltung dafür verantwortlich, dass die Ukraine gegen Putin mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen muss. Das geht so nicht weiter.
Zudem warf Merz Scholz vor, er habe kein Wort zum Thema Migration gesagt.
Gehört haben wir eine vorgezogene, fast schon verzweifelte Wahlkampfrede eines Bundeskanzlers, der mit dem Rücken zur Wand und den Füßen am Abgrund steht.
Deutschland sei das einzige Land auf dem EU-Gipfel, das seit 2 Jahren in der Rezession stecke. Katharina Dröge, die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion, warf Merz wiederum Angstmacherei vor.
Sie schüren ganz bewusst Sorgen vor der Zukunft. Sie wollen, dass die Menschen denken, dass durch Veränderung alles schlechter wird.
AfD-Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla beklagt in seiner Rede eine Spirale schlechter Politik.
Tun Sie unseren Bürgern und Deutschland den Gefallen. Korrigieren Sie offensiv und sofort Ihren Kurs oder machen Sie endlich den Weg frei.
Auf baldige Neuwahlen hofft auch Sarah Wagenknecht, die Vorsitzende des BSW. Sie war sich mit Chrupalla in noch einem Punkt einig. Keine Waffenlieferungen Deutschlands in die Ukraine oder nach Israel. FDP-Fraktionschef Christian Dürr bezeichnete AfD und BSW empört als Achse Moskau-Teheran.
Die Unterstützung für die Ukraine, also ein wichtiges Thema heute im Deutschen Bundestag. Präsident Zelensky wird morgen in Brüssel erwartet, sowohl beim EU-Gipfel als auch beim zeitlich parallel stattfindenden Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Auch dort wird er diskutieren, was er für zwingend notwendig hält, um der Ukraine zum Sieg zu verhelfen. Doch es ist höchst fraglich, ob zentrale Forderungen von den Unterstützerstaaten noch erfüllt werden. In Kiew stellte Zelensky heute seinen so bezeichneten Siegesplan dem Parlament vor. Andrea Bier berichtet.
Einige hundert Menschen, vorwiegend Frauen, ziehen durch die Kiewer Innenstadt und wollen sich bei der Werchowna Rada Gehör verschaffen, dem ukrainischen Parlament. Denn sie wissen nichts von ihren Männern, Söhnen, Brüdern oder Neffen, die im Kampf gegen Russland verschwunden sind. Mein Mann war in Richtung Pokrovsky und wird vermisst. Und ich bekomme keine Auskunft. Man ignoriert uns. Unterdessen wendet sich Volodymyr Zelensky im Parlament zuerst an das ukrainische Volk. Der Siegesplan bestehe aus 5 Punkten, von denen 3 geheime Zusätze hätten, so der Präsident. Erstens, eine bedingungslose Einladung in die NATO. Zweitens, das Stärken der Verteidigung. Der Punkt Verteidigung hat einen geheimen Anhang. Nur die Partner, die über das entsprechende militärische Unterstützungspotenzial verfügen, haben Zugang dazu. Einen geheimen Anhang habe auch der 3. Punkt des Plans, so Zelensky, die Abschreckung. Staats- und Regierungschefs aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland hätten diesen nicht öffentlichen Abschreckungszusatz bereits erhalten. Andere würden folgen. Wenn Russland weiß, dass es eine Antwort gibt, dann entscheidet es sich für Verhandlungen und ein stabiles Zusammenleben, auch mit strategischen Gegnern. Frieden durch Stärke. So könne Russland von der Aggression gegen die Ukraine und ganz Europa abgehalten werden. Die Ukraine schlägt vor, auf ihrem Boden ein umfassendes, nicht atomares, strategisches Abschreckungspaket aufzustellen. Im Punkt 4 des Plans geht es um strategisches, wirtschaftliches Potenzial. Das Land verfüge über natürliche Ressourcen im Wert von Milliarden US-Dollar, unter anderem Uran, Titan, Lithium und Graphit, so Zelensky. Die Vorkommen dieser Ressourcen gehören zusammen mit den weltweit bedeutenden Energie- und Nahrungsmittelpotenzialen zu den wichtigsten Angriffszielen Russlands in diesem Krieg. Abkommen mit den Partnern weltweit sollen diese Ressourcen gemeinsam schützen, damit in sie investiert werden könne. Der Oppositionspolitiker Oleksiy Honcharenko sieht in dem Plan einen reinen Wunschplan an die Partner. Was die Ukraine selbst tun müsse, fehle, sagte er der ARD. Zum Beispiel der Aufbau von Institutionen, die Reform der Armee, Entwicklung von Rechtsstaatlichkeit, Bekämpfen der Korruption und so weiter. Es ist also schwer, dies einen Plan zu nennen. Der 5. Punkt des Plans, den Präsident Zelensky erläuterte, bezieht sich auf die Zeit nach dem Krieg. Die Ukraine habe dann eine der erfahrensten Armeen weltweit. Dies solle für die Sicherheit und Verteidigung Europas genutzt werden. Wenn die Partner zustimmen, dann wollen wir einzelne, in Europa stationierte Militärkontingente der amerikanischen Streitkräfte ersetzen durch ukrainische Einheiten nach dem Krieg. Über den sogenannten Siegesplan gab es im Parlament keine Debatte. Und auch die Frauen der Soldaten konnten nur hoffen, dass Zelensky und die Abgeordneten sie wahrnehmen würden. Natürlich möchte ich, dass wir siegen, sagte eine. Allerdings, wir brauchen keinen Siegesplan, wir wollen unsere Angehörigen wieder und dass die sie alle nach Hause bringen. Sie sollen ihre Arbeit tun, sie sollen ihren Hintern hochbekommen und uns Informationen geben über jeden einzelnen Soldaten.
Aus Kiew berichtete Andrea Beer und damit zu unserem nächsten Thema. Ein Aufnahmezentrum, dem äußeren Anschein nach fast wie ein Gefängnis aussehend, außerhalb der EU errichtet, durch Italien auf albanischem Grund und Boden. Dort sollen Asylbewerber untergebracht werden, die eigentlich nach Italien wollten. Heute kamen die ersten dort in Albanien an. Wolfgang Fichtel mit Eindrücken.
Die 16 Flüchtlinge haben nur ein paar Meter auf albanischem Boden runter von der Libra, dem italienischen Marineschiff, das sie die letzten 50 Stunden vom Mittelmeer irgendwo vor der italienischen Insel Lampedusa nach Nordalbanien gebracht hat, in den kleinen Hafen von Gjöngin. Ein paar Meter und die 16 sind, juristisch gesehen, in Italien. Und zwar in der ersten Station des neuen italienischen Asylaufnahmezentrums, das erste, das nicht in Italien steht, sondern in einem Drittland. Albanien in diesem Fall, an der gegenüberliegenden Adriaküste, vor allem aber nicht auf dem Gebiet der Europäischen Union. Die 16 Männer, 10 aus Bangladesch, 6 aus Ägypten, werden von italienischen Offizieren in den Aufnahme-Hotspot im Hafen begleitet. Bürocontainer. Italienische Beamte warten hier auf sie, versuchen die Neuangekommenen zu identifizieren. Sie werden registriert, ärztlich untersucht. Hier können sie ihren Antrag auf Asyl stellen, in Italien. Hier beginnt das Verfahren für die 16 Männer, die eigentlich direkt nach Italien und damit in die Europäische Union wollten, aber auf hoher See, also noch außerhalb der italienischen Hoheitsgewässer, gestoppt wurden von der italienischen Küstenwache. Nur die, die nicht weitergekommen sind, dürfen nach Albanien gebracht werden, steht im Vertrag Albaniens mit Italien. Außerdem nur Männer, keine Frauen, keine Kinder, keine Kranken, keine Folteropfer. Keine Flüchtenden aus Ländern mit hoher Anerkennungsquote, aus Syrien zum Beispiel, aus Bangladesch und Ägypten aber schon. Die Türen der ersten Station in Albanien werden geschlossen. Vermutlich verbringen die 16 auch ihre erste Nacht hier. Keine Stellungnahme der italienischen Behörden, auch nicht der albanischen. Nichts Offizielles heute. Nur der Beginn eines Experiments. Der Versuch, einen, Zitat, innovativen Weg zur Bekämpfung illegaler Migration zu gehen, wie Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagt. Ein Experiment, interessiert beobachtet auch von den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, die sich, Zufall oder nicht, morgen in Brüssel zusammensetzen. Ihr Thema: Migration. Also bleibt es an den Kritikerinnen, die auch hier in den Hafen von Dschengin gekommen sind, das Ganze einzuordnen aus ihrer Sicht. Der europäische Traum endet hier, steht auf ihrem Protestplakat. Der Traum der Flüchtlinge von einem besseren Europa und einem besseren Leben, von mehr Freiheit und Demokratie, endet hier, weil sie ins Gefängnis gebracht werden, das sie nicht verlassen können. An die 6 Meter hoch ist der Blechzaun im eigentlichen Asylzentrum, am Rande des Dorfes Jada, 20 Kilometer weit im Hinterland. Noch höher die Masten mit den Überwachungskameras. Hier in diesem Lager sollen die Asylbewerber bleiben, bis sie bei ihren Antrag endgültig entschieden ist. 4 Wochen lang ungefähr, schätzen die italienischen Behörden. Wartezeit in einem geschlossenen Containerdorf, 4-Bett-Wohnboxen, 3 Bereiche, die Wartezone für die Antragsteller, ein kleineres Abschiebezentrum für die abgelehnten Asylbewerber und ein 20-Mann-Gefängnis für Straftäter. Auf jeden Fall soll niemand auf Dauer in Albanien bleiben. Entweder gibt es Asyl in Italien oder Italien versucht, die abgelehnten Asylbewerber in ihre Herkunftsländer zurückzubringen. Gelingt das nicht, landen sie in Italien, wie bisher.
Wolfgang Fichtel berichtete über das neue italienische Asylzentrum in Albanien. David Kipp ist Migrationsforscher an der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP. Ihn habe ich vorhin gefragt, wie er als Wissenschaftler Asylverfahren außerhalb der EU beurteilt.
Ja, also wir haben in den letzten Jahren ja ein zusätzliches Interesse an solchen Vorschlägen bekommen. Es gibt da den Ruanda-Plan der britischen Regierung, der von der letzten Regierung Ähnliches geplant hatte und gescheitert ist. Die italienische Regierung hat es jetzt immerhin geschafft, dort sozusagen die ersten Personen auch hinzuführen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass da Ankunftszahlen mit verringert werden können, weil es einen abschreckenden Effekt hat. Allerdings ist es so, dass zahlreiche rechtliche und normative, aber auch praktische Hürden zu beachten sind und aus meiner Sicht da häufig sozusagen diese immer weitergehenden Forderungen häufig auch ein bisschen der Realismus fehlt, dass man damit wirklich drastische und ja effektive Folgen und eine Wirksamkeit mit erreichen kann.
Ja, können wir gleich darauf eingehen, um das nochmal klarzustellen, weil Sie das Stichwort Ruanda gerade gebracht haben, dazu wird es ja jetzt nicht kommen. Es gibt eine andere britische Regierung, aber da gab es ja doch schon mal große Unterschiede zwischen dem, was da geplant war und was die europäischen Staaten da vorhaben. Das sollten wir vielleicht auch nochmal festhalten. Wenn Sie die rechtlichen Problematik ansprechen, wo würden Sie da genau Fragezeichen jetzt setzen bei diesem konkreten Fall, bei diesem Aufnahmezentrum in Albanien?
Ja, es ist richtig, was Sie sagen. Natürlich ist es zu unterscheiden und die italienischen Pläne sind letztlich nicht grundsätzlich sozusagen anzuzweifeln. Aber es gibt in der Tat natürlich Fragen, was die rechtliche Zulässigkeit angeht. Also da geht es einmal um die Frage, wie wird letztlich vorsortiert die Personen, die dann von den Italienern auf hoher See abgefangen werden? Wie werden die dann eben ausgewählt? Wer wird als vulnerabel, also sozusagen nach Italien gebracht, wer wird als nicht vulnerabel eingestuft? Da gibt es einfach die Gefahr, dass es eine Ungleichbehandlung und Diskriminierung gibt, weil wie will man auf Schiffen diese äußerst komplexe Frage klären? Sowas ist für Gerichte sicherlich eine größere Herausforderung. Und dann ist natürlich auch die Frage, was passiert vor Ort. Also es ist nicht so, dass die Inhaftierung von Asylsuchenden grundsätzlich verboten ist in der EU, aber eben nur als letztes Mittel. Und NGOs weisen auch darauf hin, dass enorme Gefahren für die psychische Gesundheit von Personen auch haben kann. Und je länger dann so eine Haft andauert, desto fraglicher ist auch, ob das wirklich zulässig ist, rechtlich gesehen.
Wenn Sie die vulnerablen Gruppen ansprechen, wir haben gehört, Frauen sind nicht dabei, Kinder sind nicht dabei, keine Menschen, die kriegstraumatisiert oder gefoltert wurden. Aber wäre es denn möglich aus Ihrer Sicht, das rechtlich wasserdicht zu machen und auch für Bedingungen in solchen Aufnahmezentren zu sorgen, dass das am Ende ein Vorbild für andere Staaten sein könnten, die, wie Sie richtig sagen, jetzt damit Interesse hinschauen, ob das eine Alternative wäre?
Also man muss natürlich den politischen Kontext sehen. Die letzte und auch kommende EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist eine strategische Allianz mit der Regierungschefin Italiens Meloni eingegangen. Sie lobt dieses Modell als innovatives Denken und alle schauen genau hin, wie gut funktioniert es. Abseits von der rechtlichen Frage, ich bin auch kein Jurist und das müssen letztlich dann auch Gerichte klären, ist natürlich die Frage einfach auch, wie praxistauglich ist es? Also in dem Abkommen mit Albanien ist festgehalten, dass das nur für Italien gilt und dass die absolute Oberzahl 3000 Personen in diesen Lagern, in diesen Zentren pro Monat ist. Und diese von Italien hochgerechnete 36.000 Personen, die diese Lager in einem Jahr durchlaufen sollen, das ist aus meiner Sicht schon eher eine Fantasiezahl, weil was passiert denn mit den Personen? Nach einem Monat, da kann ich davon ausgegangen werden, dass die alle in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können. Insofern muss man da schon auch ein bisschen seitens der Befürworter Wasser in den Wein schütten.
Ist es vorstellbar, weil Sie jetzt gerade auch die begrenzten Kapazitäten eines solchen Lagers oder Zentrums ansprechen, ist es vorstellbar, dass wir irgendwann eine Reihe oder vielleicht sogar viele solcher Zentren am Rande der Europäischen Union bekommen, sehen werden, ausgelagert sehen werden, wo man am Ende dafür sorgt, dass die Bedingungen dort menschlich zuträglich sind? Halten Sie das für denkbar?
Es ist auf jeden Fall eine Überlegung, die sicherlich auch bei der EU-Kommission angestellt wird. Es gab ja den Brief von der Kommissionspräsidentin an die Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfel morgen, wo sie eben genau das sagt, dass man genau hinschauen wird, wie das mit Italien und Albanien funktioniert. Und dass es aus ihrer Sicht denkbar wäre, sogenannte Return Hubs, also Rückkehrzentren, wenn man das ins Deutsche übersetzt, zu etablieren. Natürlich ist es theoretisch denkbar, dass man quasi, Albanien ist ein EU-Beitrittskandidat, auch noch andere Beitrittskandidaten, Nordmazedonien, Moldau, Georgien oder wen auch immer fragen könnte. Frage ist aber immer, wie teuer ist das? Das italienische Abkommen ist sehr teuer. Wie viele Asylverfahren kann man darüber auch externalisieren? Abseits von den rechtlichen Fragen dann auch eben die Frage der Wirkung. Wirkt sich das wirklich so aus, dass das abschreckt andere Personen? Da gibt es halt auch keine Evidenz. Und ja, als Wissenschaftler muss ich darauf hinweisen, dass viele dieser Annahmen häufig ein politisches Signal eher senden sollen, als dass es wirklich nachweisbare Wirkungen gibt, dass Menschen sich dadurch abhalten lassen, den sehr gefährlichen Weg in die EU auf sich zu nehmen.
Ja, in diesem Brief von Ursula von der Leyen, so wie wir es verstanden haben, regt sie an, nachzudenken, ob das eine Möglichkeit sei. Also sie legt sich da auch nicht fest, sondern hat das auch ein bisschen offen gelassen. Schauen wir nochmal nach Deutschland, auf die Situation hier. Stichwort, funktioniert die Abschreckung? Hier werden ja immer wieder Zahlen genannt, dass es doch in den letzten Monaten, wo es eben verstärkt wieder Grenzkontrollen gegeben hat, nicht nur Richtung Osten, sondern auch inzwischen Richtung unserer westlichen Nachbarn, dass dort die Zahlen zurückgegangen seien. Die Grenzkontrollen wurden verstärkt, aber empirisch lässt sich ja sehr schnell feststellen, dass diese Kontrollen ja nicht nur löchrig sind, sondern de facto teils überhaupt nicht existieren. Wie sehen Sie das? Wird hier vor allen Dingen Augenwischerei betrieben von Seiten der Bundesregierung?
Also es ist so, dass die Zahlen, die existieren über die Verhinderung von Einreisen, aber auch die Zurückweisung an der deutschen Binnengrenze, natürlich je nach politischer Richtung auch ausgelegt werden können. Die einen sagen, guck mal, wir haben 2500 unerlaubte Einreisen seit Mitte September verhindert und 49 Schlepper verhaftet. Die anderen sagen, naja, gut, dann kommen die halt irgendwie ein zweites oder drittes Mal rein. Ich denke schon, dass Grenzkontrollen immer natürlich gewisse Auswirkungen haben. Aber wir sollten schon auch nicht vergessen, dass insgesamt die Zahl der Schutzsuchenden gerade, die in Deutschland und Europa ankommen, zurückgegangen ist. In Deutschland ist es ein Viertel weniger. Ich glaube, in der EU etwa um die Hälfte. Insofern ist die Notlage, die da auch teilweise von politischer Seite auch von der Bundesregierung skizziert wird, eher etwas überzogen aus meiner Sicht und ist eher natürlich auch der politisch aufgeheizten Debatte geschuldet. Und die politische Mitte wird, wenn sie die Forderung von extremen Positionen übernimmt, dort selten wirklich die Erwartungen erfüllen können, die solche Maßnahmen dann eben damit in Verbindung gebracht werden oder wo die Hoffnung ist, das wird jetzt sozusagen die Migration wie ein Hahn letztlich abstellen, weil so funktioniert Migration nicht. Ja.
Die Einschätzung von David Kipp, Migrationsforscher an der Stiftung Wissenschaft und Politik, heute Abend hier im Deutschlandfunk. Und um 23.35 Uhr schauen wir noch auf die Entwicklung im Nahen Osten und die Folgen. Auch darum ging es heute im Bundestag. Es klang vorhin schon kurz an. Die verzweifelte Lage in Gaza, die Frage nach einer Einschränkung für Waffenlieferungen an Israel, schließlich auch die Forderungen aus den USA, Hilfslieferungen zuzulassen. All das Thema heute in Berlin, nicht nur unter der Kuppel des Reichstagsgebäudes. Stefan Dietjen berichtet.
Ein Tag in Berlin im Zeichen des Krieges in Gaza, Israel und im Libanon und der deutschen Debatten darüber. Vormittags in der Bundespressekonferenz. Philipp Lazzarini, Chef von UNRWA, des Hilfswerks der Vereinten Nationen für die Palästinenser, zeichnet ein düsteres Bild von den Verwüstungen im Gazastreifen.
I have to say Gaza is a place,
Gaza ist zu einem Ort des Horrors geworden. Selbst die erfahrensten Mitarbeiter von Hilfsorganisationen seien entsetzt über das Ausmaß der Zerstörungen. Eine Trümmerwüste, in der menschliches Leben kaum noch möglich sei. Lazzarini spricht von Superlativen des Schreckens.
It's also a place of all the possible superlative.
Das gilt auch für die Zahl der Todesopfer, die Zahl von Kindern, die zu Waisen wurden, Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Journalisten. Allein 229 Mitarbeiter meiner Organisation, insgesamt etwa 300 Helfer wurden getötet. Eine Stunde später im Plenum des Deutschen Bundestages. Hier geht es in der Regierungserklärung des Bundeskanzlers, einer Befragung der Außenministerin und einer abendlichen Debatte vor allem um die militärische Unterstützung Israels, für Olaf Scholz ein Gebot der deutschen Staatsräson.
Deshalb haben wir in der Vergangenheit Waffen und Rüstungsgüter geliefert. Deshalb tun wir das. Es gibt Lieferungen und wird auch in Zukunft weitere Lieferungen geben. Darauf kann das Land Israel sich immer verlassen.
Berichte über seit dem 7. Oktober drastisch zurückgefahrene Lieferungen von Rüstungsgütern und Kriegswaffen an Israel hatten zuletzt für Diskussionen gesorgt. Entsprechende Exporte müssen von einem Ministergremium, dem Bundessicherheitsrat, genehmigt werden.
Was gibt es dann einen Grund, monatelang das noch kritisch zu hinterfragen bei Israel?
Fragt Armin Laschet aus der Unionsfraktion am Nachmittag Außenministerin Baerbock. Warum, so ergänzt Laschets Fraktionskollegin Annette Wiedmann-Mautz, würden mit Blick auf Israel völkerrechtliche Fragen aufgeworfen, nicht aber in gleicher Weise bei der militärischen Unterstützung der Ukraine?
Was ist das für ein Unterschied und ist es mit Ihrer Wahrnehmung, nämlich dass die Sicherheit Israels Staatsräson Deutschlands ist, vereinbart, dass Israel sich dafür rechtfertigen muss?
Baerbock beruft sich auf ein Schreiben aus der US-Regierung in Washington, in dem in ungewöhnlicher Deutlichkeit Kritik an der israelischen Kriegsführung deutlich wurde.
Sie wissen, dass der Außenminister und der Verteidigungsminister der USA gerade einen Brief genau mit dem gleichen Thema humanitäres Völkerrecht geschrieben hat. Ich frage einmal zurück, unterstellen Sie den jetzt auch, Sie würden Israel und das Selbstverteidigungsrecht nicht mehr unterstützen?
US-Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin hatten die israelische Regierung am Wochenende in ultimativem Ton aufgefordert, für eine Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen zu sorgen. Die US-Regierung setzte dafür eine Frist von 30 Tagen und drohte eine Aussetzung der militärischen Unterstützung Israels an. Es könnte daher zu einer Situation kommen, in der Deutschland seine Waffenlieferungen an Israel just in dem Moment wieder aufnimmt, in dem die USA ihre Unterstützung drastisch einschränken.
Soweit Stefan Dietjen und damit zu unseren Berichten in Kürze. Die Lage im Nahen Osten war auch ein weiteres Mal Thema im UN-Sicherheitsrat. Charlotte Voss.
Vor dem Hintergrund der jüngsten israelischen Angriffswelle briefte Joyce Mamsouya, UN-Nothilfe-Koordinatorin, den Sicherheitsrat. Sie berichtete von Menschen, die bei lebendigem Leib verbrannt seien. Besonders im nördlichen Gazastreifen fehle es an allem. Medizin, Essen, Wasser. Anschließend verurteilten die Redner das anhaltende Leid der Zivilbevölkerung und forderten einen Waffenstillstand. Es wurde aber auch sichtbar, dass das Gremium weiterhin keinen gemeinsamen Weg dafür findet. Die Gewalt der Hamas sowie das Leid der israelischen Geiseln wurden von einigen, aber nicht allen benannt. Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield erklärte, die USA würden genauestens darauf achten, ob Israel eine Politik des Aushungerns betreibe. Washington hat Israel aufgefordert, innerhalb von 30 Tagen Schritte zu ergreifen, um die humanitäre Lage in der Region zu verbessern. Vor der Sitzung des Weltsicherheitsrates hatte der israelische UN-Botschafter Danny Danun vor Reportern erklärt, das Problem in Gaza sei nicht ein Mangel an Hilfe, das Problem sei die Hamas, die sich die Hilfsgüter unter den Nagel reißen würde.
Ins Inland. In Sachsen entscheiden die Parteien über Sondierungsgespräche. Uta Deko.
Man habe intensiv und konstruktiv landespolitische Themen beraten, teilten CDU, SPD und BSW in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Dabei seien Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet worden. Auf der Basis sollen nun bis Freitag die drei Landesvorstände über die Aufnahme von Sondierungsverhandlungen entscheiden. Bis in die Nacht hat die Verhandlungsrunde getagt und ein gemeinsames Papier verabschiedet, das dafür eine Grundlage bilden soll. Zu inhaltlichen Vereinbarungen wurde bislang nichts mitgeteilt. Auch das Papier ist bislang nicht öffentlich. Insgesamt hatten sich alle Teilnehmer der 15-köpfigen Gruppe an die Vertraulichkeitsvereinbarung in dem Punkt gehalten. Zu hören war lediglich im Hintergrund eher Atmosphärisches. So sei das Vertrauen gewachsen, dass alle drei Parteien ein tatsächliches Interesse an einer gemeinsamen Regierungsbildung hätten, auch weil jeder zu Kompromissen und Zugeständnissen bereit gewesen sei. Auch die Erklärungen aus Berlin, ob von Sarah Wagenknecht oder Friedrich Merz, die Forderungen aufstellten bzw. rote Linien zogen, haben die Gespräche offensichtlich nicht torpediert. So hieß es beispielsweise, es sei deutlich geworden, dass das BSW eben nicht nur aus der Parteichefin Wagenknecht bestehe. Beziehungsweise bescheinigten sich die Teilnehmer der einzelnen Parteien gegenseitig eine konstruktive Verhandlungsführung. Allerdings öffentlich gab es auch dazu keine Statements. Wenn die Landesvorstände ihr Okay geben, könnten die Sondierungen bereits in der kommenden Woche beginnen.
Die Chefin des Verbands der Automobilindustrie, Müller, fordert angesichts der Diskussion um Kaufanreize für E-Autos schnell Klarheit. Lissy Kaufmann.
Man braucht klare und schnelle Signale. Die Verbraucher wollen wissen, woran sie sind. Das hat VDA-Präsidentin Hildegard Müller im ARD-Interview der Woche gesagt und damit den Vorschlag aus der SPD kritisiert, Kaufanreize für E-Autos zu prüfen. Grundsätzlich zeigt sich Müller zwar offen für die Förderung von Elektromobilität, etwa durch eine Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos, sie mahnt aber zu Entschlossenheit.
Eine ewig lange Diskussion über Prämien, die nicht von uns, sondern die von der Politik kommt, da lege ich großen Wert drauf, führt erstmal nur zur Kaufzurückhaltung. Deshalb brauchen wir eins, Klarheit.
Müller fordert auch Tempo bei der Wachstumsinitiative. Ein Maßnahmenpaket, mit dem die Bundesregierung die Wirtschaft in Deutschland ankurbeln möchte. Wir brauchen dringend diese Impulse. Die gesamte Wirtschaft wartet, so Müller. 20% der Industrieproduktion sei akut gefährdet. Langfristig braucht es aber noch mehr als Symptombekämpfung. Müller wörtlich, wir müssen unsere Probleme in den Griff bekommen. Also etwa hohe Energiekosten und zu viel Bürokratie. Derzeit berät der Bundestag über die Wachstumsinitiative. Sie soll bis Ende des Jahres zusammen mit dem Haushalt verabschiedet werden.
Und den heutigen Tag an der Börse fasst Volker Hirt zusammen.
Bei Adidas war man sich nicht einig, waren es nun gute oder enttäuschende Quartalszahlen. Egal, die Aktie wurde massiv aus dem Portfolio gekehrt, war ja auch gut gelaufen in diesem Jahr, mit einem Plus von fast 30%. Da darf auch mal Kasse gemacht werden. Das Papier des Sportartikelherstellers war der größte Verlierer im DAX mit einem Minus von über 6% gemessen am gestrigen Schlusskurs. Der DAX insgesamt gab nach zwei Rekordtagen leicht nach und schloss mit 19.433 Punkten. Jetzt gibt es einige Analysten und Portfoliomanager, die sagen, die Rallye ist zu Ende. Denn historisch betrachtet hat der DAX seine Rekorde, wenn es sie denn gab, immer in der ersten Jahreshälfte erzielt. Eine Jahresendrallye gab es allerdings auch fast immer. Insofern ist der Käse womöglich noch nicht ganz gegessen. Morgen könnte es nochmal Bewegung geben. Der Rat der Europäischen Zentralbank dürfte eine weitere Senkung der Zinsen bekannt geben. Mehr als 25 Basispunkte, also 0,25%, dürften es aber nicht werden. Wenn doch, geht die wilde Fahrt tatsächlich Richtung 20.000 Punkte weiter. Unsicherheit birgt allerdings auch der US-Wahlkampf und es ist nicht ausgemachte Sache, wohin die Märkte drehen, wenn Donald Trump tatsächlich das Rennen machen sollte. Und bis zur Wahl am 5. November wird nur noch 13 Mal gehandelt. Wer in diesem Jahr auf Gold gesetzt hat, hat alles richtig gemacht. Schon wieder hat die Feinunze, zumindest in unserer Währung, einen Rekordpreis erzielt. Sie kostete heute 2.456 Euro, auch weil der Euro erneut gegenüber dem Dollar an Wert eingebüßt hat. Er kostet heute 1,0897 Dollar.
Informationen von Volker Hirt und es wird 23.45 Uhr. Am Freitag, also übermorgen, soll im Bundestag das sogenannte Sicherheitspaket verabschiedet werden. Es war nach den tödlichen Anschlägen in Solingen auf den Weg gebracht worden. Angesichts der Kritik daran, auch in den eigenen Reihen, hatte Bundeskanzler Scholz Maßnahmen ins Spiel gebracht, die ihm ausgelegt wurden, als habe er mit der Vertrauensfrage gedroht. Mehr zur Diskussion um dieses Thema von Katharina Hamburger aus Berlin.
Die Migrations- und Asylpolitik. Sie spielte heute keine Rolle in der Regierungserklärung des Bundeskanzlers zum Europäischen Rat. Olaf Scholz legte den Fokus auf die transatlantischen Beziehungen, die Ukraine und vor allem die Wirtschaftspolitik. Und das stellte der Oppositionsführer Friedrich Merz in seiner Erwiderung auf den Kanzler vorneweg. Die Migrationskrise in Europa stehe ganz oben auf der Tagesordnung des morgigen Treffens der Staats- und Regierungschefs in Brüssel.
Zu diesem Thema haben Sie in Ihrer fast halbstündigen Regierungserklärung zum Tagesordnungspunkt 1 kein einziges Wort gesagt. Kein einziges Wort gesagt.
Um europäische Asyl- und Migrationspolitik ging es dann aber auch bei CDU-Chef Merz nicht. Stattdessen griff er die Debatte zum sogenannten Sicherheitspaket innerhalb der SPD-Fraktion auf.
Die Sie offensichtlich nur dadurch beenden konnten, dass Sie Ihrer eigenen Fraktion angedroht haben, diese Frage mit der Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag zu verbinden.
In der SPD-Fraktion hatte es gestern eine Probeabstimmung zu dem Gesetzespaket gegeben, das die Bundesregierung nach dem Attentat von Solingen geschnürt hatte. Dass einige der darin enthaltenen Maßnahmen in der SPD, aber auch bei den Grünen kritisch gesehen werden, deutete sich bereits in den vergangenen Wochen an. In der Fraktionssitzung der Sozialdemokraten sollen sich nun gestern 20 bis 30 Abgeordnete gegen das Gesetzespaket ausgesprochen haben. Der Bundeskanzler soll laut Teilnehmerangaben auf die notwendige Mehrheit verwiesen und gesagt haben, dass er notfalls von seinen Möglichkeiten Gebrauch machen werde. Dies wurde offenbar von Teilen so interpretiert, dass Scholz damit mit der Vertrauensfrage droht.
Nein, damit hat er nicht gedroht,
sagte wiederum der neue SPD-Generalsekretär Matthias Miersch in der ARD. Und weiter meinte er,
aber es war eine durchaus lebendige Diskussion und das ist auch, finde ich, bei einem solchen Thema angezeigt. Und dann ist in solchen Fragen, dass die Fraktion abstimmt am Ende, eine deutliche Mehrheit hat für dieses Gesetzespaket gestimmt. Und der Appell ist jetzt an alle, dass dann die sogenannte Fraktionsdisziplin gilt.
So Miersch. Aber es ist nicht nur die SPD, bei der es unsicher ist, ob alle mitziehen. Auch bei den Grünen gibt es viele Stimmen, die gegen das Sicherheitspaket sind oder es zumindest kritisch sehen. Das Sicherheitspaket besteht aus drei Teilen: einer Verschärfung beim Waffenrecht, mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden und Verschärfungen in der Asyl- und Migrationspolitik. Die Kritik aus Teilen der SPD und der Grünen bezieht sich vor allem auf die letzten beiden Teile. Hauptsächlich auf die automatisierte Gesichtserkennung anhand von Fotos im Netz, auch wenn dafür die Hürden im Zuge des parlamentarischen Verfahrens erhöht wurden, und die Streichung von Leistungen für Menschen, für deren Asylantrag ein anderer EU-Staat zuständig ist, in den sie rechtlich und tatsächlich, so lautet nun eine Klarstellung im Gesetz, auch überstellt werden können. Das Paket soll am Freitagmorgen im Bundestag verabschiedet werden, voraussichtlich in namentlicher Abstimmung. Noch gibt man sich bei SPD und Grünen optimistisch, dass die notwendige Mehrheit erreicht wird. Alles andere würde die Ampel wohl in noch schwierigeres Fahrwasser als bislang schon bringen. Auf Stimmen aus der Unionsfraktion kann die Koalition jedenfalls nicht setzen. CDU und CSU geht das Paket nicht weit genug. Die nun vorgenommenen Änderungen sind für sie eine weitere Schwächung des Vorhabens. Die größte Oppositionsfraktion kritisiert aber nicht nur den Inhalt, sondern auch das Verfahren zum Sicherheitspaket, da die Änderungen dazu erst gestern in finaler Fassung fertiggestellt worden sind. Im Eilverfahren soll das Sicherheitspaket außerdem auch am Freitag nach der Verabschiedung im Bundestag noch durch den Bundesrat gehen.
Katharina Hamburger aus Berlin zum Sicherheitspaket, das am Freitag beschlossen werden soll. Und damit zu unserem abschließenden Thema. Football is coming home, singen die englischen Fans. Und es muss schon etwas Besonderes passiert sein, wenn ausgerechnet die Boulevardzeitung Sun in großen Lettern auf ihrer Titelseite diesen Slogan mit britischem Humor auf Deutsch präsentiert: Fußball kommt nach Hause. Passiert ist, dass ein deutscher Trainer der englischen Nationalelf wird, Thomas Tuchel. Die Reaktionen auf diese Personalentscheidung hat Gabi Biesinger in London gesammelt.
Glückwünsche vom britischen Premierminister Keir Starmer kamen schon vor der offiziellen Vorstellung durch den Fußballverband.
I know the whole house will join me in wishing the best of luck to the new England manager, Thomas Tuchel. I won't hold his old job against him, but I wish him well in the new one.
Er werde Tuchel seinen vorherigen Job Chelsea-Trainer nicht vorhalten, witzelte der Arsenal-Fan Keir Starmer im Unterhaus. Auch royale gute Wünsche begleiten Tuchel. Der Präsident des englischen Fußballverbands Prinz William und seine Frau Kate schrieben: Thomas, wir wünschen dir viel Glück, wir stehen alle hinter dir. Im Wembley-Stadion stellte der Fußballverband derweil den neuen Trainer der Presse vor. Nach freundlichem Geplänkel, dass Tuchel sich auf den neuen Job freue wie ein Teenager und dass er mit Leidenschaft ans Werk gehe, dann gleich die Frage, welche Botschaft er für jene Fans habe, die sich lieber einen Engländer für den Job gewünscht hätten.
What would your message be, though, to those fans who would have preferred the England team to be managed by an English coach?
Fußballverbandschef Mark Bullingham hatte sich entlocken lassen, dass man 10 Kandidaten für den Trainerjob gecastet habe, darunter auch Engländer. Tuchel antwortete gelassen: Tut mir leid, dass ich nur einen deutschen Pass habe.
I'm sorry, I just have a German passport, but
ich hoffe, die Fans haben schon bisher meine Leidenschaft für die Premier League und dieses Land gespürt. Das hat für mich eine große Rolle gespielt. Ich bin stolz, diesen Job zu machen. Ich hoffe, ich kann ihnen zeigen und beweisen, dass ich Respekt für diese Rolle und dieses Land habe.
To this role and to this country.
Tuchel erklärte weiter, er wolle die positive Kultur, die sein Vorgänger Gareth Southgate im Nationalteam eingeführt habe, halten und weiterentwickeln. Ihm sei bewusst, dass die Engländer dringend auf eine neue Trophäe warten würden und er freue sich, im Januar zu starten, um den Traum, einen WM-Sieg in 2 Jahren in Amerika, wahr werden zu lassen.
I'm very excited to start this journey in January to make our dream come true in America.
Während sich Teile der rechten Presse über Tuchels Auswahl echauffieren und die Daily Mail Tuchels Verpflichtung eine Schande und unpatriotisch nennt, tauchen im Netz auch wieder unvermeidliche Clips auf, die Tuchel mit Hitlerbärtchen zeigen. Doch die meisten Schlagzeilen sind positiv, loben Tuchel als Sieggaranten und etwa die Sun schreibt, der englische Fußball sollte den explosivsten, dynamischsten, charismatischsten und schlaksigsten Trainer, der je in der Premier League für Furore gesorgt hat, wieder willkommen heißen. Beim Freizeitfußballtraining auf herbstlich feuchten Vorstadtplätzen in England gibt es Vorbehalte, aber auch Vorfreude.
He's got great potential, but from what we've seen in the clubs, he's a very shaky manager.
Er ist gut, aber emotional etwas instabil.
It's a good appointment, but you can't be German and manage England, it don't make sense.
Ein Deutscher als englischer Trainer macht irgendwie keinen Sinn.
It's time to go with someone with proven success, track record, quite exciting. Feels good to be an England fan again.
Endlich einer, der Erfolge vorweisen kann, wieder erfreulich, England-Fan zu sein. Und manch einer streckt mit Tuchel schon die Hand aus nach dem WM-Pokal.
Next World Cup is out.
Thomas Tuchel wird neuer Trainer der englischen Nationalelf. Reaktionen waren das zusammengestellt von Gabi Biesinger. Und damit zum Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen, präsentiert von Jürgen Albrecht.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat im Parlament in Kiew seinen sogenannten Siegesplan vorgestellt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert diesen wie folgt. Der erste Punkt ist die sofortige Einladung der Ukraine in die NATO. Der ukrainische Präsident weiß, dass es von da bis zur Aufnahme ein weiter Weg wäre. Ihm geht es um die symbolische Bedeutung. Der sei ein Zeugnis der Entschlossenheit. Damit deutet er auf den wunden Punkt in der westlichen Unterstützung. Die Beteuerung, man stehe an der Seite des angegriffenen Landes, könne nicht übertönen, dass in der Bevölkerung und in wachsenden Teilen der politischen Führung der EU- und NATO-Staaten die Solidarität zu bröckeln beginnt. Die NATO wird die Ukraine nicht während eines Krieges aufnehmen, prophezeit die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Viel zu groß wäre die Gefahr, dass die Verbündeten aktiv in diesen eingreifen müssten. Eine direkte Konfrontation mit Russland will niemand riskieren. Die Wünsche des ukrainischen Präsidenten werden unerfüllt bleiben. Da kann er noch so sehr mit Bodenschätzen locken. Die Volksstimme aus Magdeburg schätzt, Selenskyj wird den erhofften Sieg über Russland mit seiner Strategie nicht erringen können, weil die Ukraine weder genug Waffen noch genügend Kämpfer haben wird, um die russische Militärmaschinerie auszuschalten. Das wissen die Ukrainer und versuchen, den Krieg auch zu dem ihrer NATO-Verbündeten zu machen. Dem hat sich die NATO richtigerweise verweigert. Und die Zeitung ND der Tag fasst zusammen: Unrealistische Forderungen zu stellen macht wenig Sinn. Nächstes Thema. In Albanien ist das erste Schiff der italienischen Marine mit Asylsuchenden aus der EU eingetroffen. Die Stuttgarter Zeitung moniert: Melonis Flüchtlingsexport nach Albanien ist vor allem eine Bankrotterklärung der europäischen Asylpolitik. Sie könnte dennoch zum Musterfall werden. Diverse EU-Staaten erwägen, Asylverfahren in Drittstaaten zu verlegen. Sofern rechtsstaatliche Verfahren gewährleistet sind, ist das nicht automatisch ein Sündenfall. Diese Art von Outsourcing kann über den Kontrollverlust an den EU-Außengrenzen aber nicht hinwegtäuschen. Ist das die Lösung? Fragt die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Italien schickt seine Asylbegehrenden nach Albanien. Dort wird deren Antrag geprüft und dann zügig abgeschoben. Die Union ist begeistert, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen interessiert. Bundeskanzler Scholz möchte so etwas Ähnliches beim EU-Gipfel durchsetzen. Fluchtursachen müssen bekämpft werden, nicht Flüchtlinge. Kriege gehören zu den Hauptfluchtursachen. Der Albanien-Deal, eine untaugliche Antwort darauf.
Das war die Presseschau mit Jürgen Albrecht, zusammengestellt von Ann-Christine Heidrich. Und soweit das Journal vor Mitternacht, heute mit Bettina Kleiner Mikrofon. In den Informationen am Morgen, morgen früh, hören Sie unter anderem ein Interview um 7.15 Uhr mit dem finnischen Botschafter in Deutschland. Es geht dann um den morgigen EU-Gipfel und das zeitgleiche Treffen der NATO-Verteidigungsminister, beides in Brüssel. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Nacht.